Wer wird der nächste Martin Lukman oder der nächste Mickey Menzel? Auch die Players Championship Finals bieten Potenzial für Überraschungen. Unsere Vorschau auf die WM-Generalprobe am Wochenende. Außerdem ein Abstecher in den Amsterdam-Club in der Slowakei. Jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast. Mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Die WM, sie rückt immer näher. Es steht nur noch ein großes Turnier an. Das beginnt heute, wenn ihr am Freitag zum regulären Veröffentlichungstermin hier bei Checkout eingeschaltet habt. Oder es sind vielleicht noch ein, zwei Tage hin. Wenn ihr diese Folge frühzeitig hört, dann seid ihr unsere Patreon-Supporter. Für 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer seid ihr dort dabei und hört uns, meine Wenigkeit Kevin Schulte und Micha Wattenberg, schon früher. Grüß dich, Micha. Hi.
Ja, hallo Kevin, ich freue mich, dass du hier wieder zurück bist, dass ich auch mit dir hier wieder über Dart sprechen darf, auch wenn Jan das natürlich ganz wunderbar gemacht hat. Bist du wohlbehalten aus Liechtenstein wieder zurückgekehrt?
Ja, es war ein toller Trip. Ich habe Fußballgeschichte erlebt. San Marino hat zum ersten Mal im 101. Versuch auf fremdem Terrain ein Fußballspiel gewonnen. Der dritte Sieg in 211 Spielen in 34 Jahren. Alle drei Siege gegen Liechtenstein, also aus Sicht des Fürstentums war es ein gebrauchter Abend, aber es war ja geschichtsträchtig und so geht es jetzt vielleicht auch weiter in der Dartswelt. Die hat ja auch einige Geschichten geschrieben in den letzten Wochen mit diversen Überraschungsfinalisten, Überraschungssiegern und ich bin gespannt, wie es bei den PC Finals laufen wird. Vorher aber natürlich noch die Info, was ihr alles in der Folgenbeschreibung findet, denn nicht nur Patreon ist dort verlinkt, sondern auch unser Discord-Channel, dann Instagram und Twitter von Checkout und natürlich auch der Link zum Sport1 Darts Newsletter. Und ich würde sagen, nach diesen Basics zu Beginn, lass uns gerne reinstarten.
Ja, lass uns reinstarten mit den Players Championship Finals und wir schauen mal, wer bei dieser Ausgabe der Players Championship Finals hier vielleicht es San Marino gleich tun wird und sich hier durchsetzen wird. Ich würde sagen, wir gehen das Ganze Achtel für Achtel durch. Es sind eine ganze Menge Spiele. Es wäre auch zu viel, jedes Spiel hier zu tippen. Aber gerade so in der Vorschau kann man ja mal Achtel für Achtel durchgehen und dann gerade schauen, was wir denken, wer sich da durchsetzt. Und im ersten Achtel müssen wir definitiv anfangen mit an Position Nummer 1. Gesetzt Chris Doby, der es gleich mit einem richtigen Kracher zu tun bekommen wird. Nathan Aspinall als 64 ins Turnier geschafft, das war jetzt ja schon seit ein paar Wochen klar. Das ist definitiv eine Auslosung, die du als Nummer 1 nicht unbedingt haben möchtest, hier gegen Nathan Aspinall spielen zu müssen. Natürlich eigentlich keine Nummer 64 und wir wissen ja auch bei diesem Turnier, dass es schon ab und an mal vorkommt, dass hier auch der an Nummer 1 gesetzte Spieler direkt zu Beginn rausgeht. Ne? Also ich erinnere mich da definitiv zurück an die Partie zwischen Damon Hatter und Ricardo Pietrzko. Vor 2 Jahren müsste es gewesen sein, als Ricardo hier Damon Hatter auch gleich zu Beginn rausgenommen hat.
In der Tat, es ist nicht immer das ideale Omen, der Track Record des Nummer 1 Gesetzten bei den PC Finals ist fairerweise aber nicht so schlecht wie die Nummer 1 Setzlistenposition bei der EM, wo ja das wirklich ein richtiger Schleudersitz war in den vergangenen Ausgaben, aber auch hier jetzt tatsächlich kein Garant für den Turniersieg, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, im letzten Jahr müsste es ja Gervin Price gewesen sein, da reicht es, wenn ich mich richtig erinnere, auch nur für die zweite Runde. José de Sousa war mal Nummer 1 in der PC Order of Merit, das müsste irgendwann in den Corona-Jahren gewesen sein, auch da, das war dann glaube ich ein Viertelfinale oder so, deswegen Chris Doby gehört jetzt auch nicht zum engeren Favoritenkreis, muss man fairerweise sagen und vielleicht steht über dieser Partie Doby gegen Aspinall so ein bisschen, Aspinall keine klassische 64 und Doby keine klassische 1.
Ist Doby denn generell erstmal in diesem Achtel überhaupt für dich der Spieler, wo du sagst, der kommt hier am ehesten durch? Wir haben in diesem Achtel neben Chris Doby und Nathan Aspinall auch noch Willie O'Connor, der spielt gegen Nils Sonnefeld, Mike De Decker, der spielt gegen Richard Veenstra und wir haben Michael van Gerwen, der spielt gegen Ian White. Siehst du Chris Doby hier durchkommen in diesem Achtel?
Nee, sehe ich nicht. Ich sehe zwei Spieler vor ihm. Mike De Decker, den würde ich ganz nach vorne schieben, wenn ich mich für einen entscheiden müsste. Oder auch Michael van Gerwen. Der hat natürlich wirklich sehr, sehr gute Erinnerungen an dieses Turnier. Bei der WM-Generalprobe war er häufig zur Stelle, hat dieses Turnier sehr häufig gewonnen, viele Jahre in Folge gewonnen. Dementsprechend De Decker und van Gerwen wären so meine zwei Picks. Und De Decker gegen van Gerwen wäre eine potenzielle Zweitrundenpartie, sofern beide die erste Runde überstehen. stehen. Und auch in Runde 2 wird ja noch der kurze Modus gespielt, also First to Six Legs. Das ist völlig untippbar. Vielleicht traue ich mich dann doch Van Gerven. Also ich sage jetzt einfach mal, Michael Van Gerven setzt sich hier in diesem Achtel durch und überrascht uns ja fast schon. Es wäre ja fast eine Überraschung, muss man aktuell sagen. Mike de Decker hat die bessere Form.
Ja, Mike de Decker ist auch einen Platz vor Michael van Gerven hier in der Players' Championship Order of Merit, die Plätze 16 und 17 für die beiden. Ich glaube auch, dass es Michael van Gerven sein wird, also Chris Doby. Ich glaube, den dürfen wir nicht unterschätzen. Ich sehe Chris Doby mindestens auf einem Level mit Mike de Decker hier. Und Mike de Decker, finde ich, hat mit Richard Veenstra auch kein ganz so einfaches Auftaktmatch. Also das kann auch schon in der ersten Runde vorbei sein.
Ja, bei der kurzen Distanz kann da generell sehr viel passieren, wobei ich da jetzt die Überraschung nicht so richtig sehe, genauso wenig wie bei Van Gerven gegen White. Wen ich hier so ein bisschen noch auf dem Zettel habe als kleinen Outside-Shot, auf den setze ich nicht, ich bleibe bei MVG natürlich, aber Nils Sonnefeld hat natürlich ein super letztes Turnier gespielt auf der European Tour und der hat sich ganz gut entwickelt, ohne jetzt diesen Riesenschritt gemacht zu haben, aber vielleicht ist das der nächste Überraschungs-Major-Halbfinalist oder so. Ich würde es nicht komplett ausschließen, hat natürlich mit Willie O'Connor auch keine leichte Aufgabe, aber wäre auch ein potenzieller Kandidat, den ich hier auch gegen Doby oder gegen Espinel auch durchkommen sehe.
Naja, dann haben wir gleich einmal alle Namen genannt in diesem Achtel, wer hier potenziell durchkommen kann. Ich lege mich fest auf Michael van Gerven und so wie ich das bei dir jetzt rausgehört habe, du auch.
Genauso machen wir es und wir machen jetzt weiter mit Achtel Nummer 2 und das beginnt mit einem Kracher hier ganz oben angesetzt. Die Nummer 8 der Players Championship Order of Merit nach den 30 Turnieren ist Luke Littler und er wird spielen gegen die 57, keine ganz normale 57, denn es ist Rob Cross und es ist ein direktes Rennen, ein Duell im Kampf um Weltranglistenplatz Nummer 4 und dementsprechend auch im Kampf um Setzlistenposition 4 für die WM. Ist natürlich nicht so relevant, weil 4 oder 5, das ist dann dasselbe Viertel im Turnier, aber ist sicherlich eine interessante Randnotiz und vielleicht sogar das Spiel der ersten Runde. Ansonsten wird dieses Achtel komplettiert von Richie Atthaus gegen Luke Woodhouse, auch das hatten wir zuletzt im Major-Halbfinale bei der EM. Dann haben wir Danny Noppert gegen James Harrell und James Wade gegen Stephen Burton und die Frage ist natürlich hier, warum setzt sich James Harrell am Ende durch in diesem Achtel? Sag du es mir.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. James Harrell, von dem hat man zuletzt auf der Pro Tour eigentlich relativ gute Anzeichen gesehen. Ich erinnere mich da an das Spiel gegen Florian Hempel im Stream. Da hat er wirklich nicht verkehrt gespielt. James Harrell, jemand, der spielen kann. Du hast mir die Überleitung nicht einfach gemacht. Ich habe in diesem Achtel eigentlich von den 8 Spielern 6 auf dem Zettel, die sich hier potenziell durchsetzen
das ist
können.
Ja fantastisch. Und eben so halb dahin mosern, von wegen, jetzt wurden alle Namen im ersten Achtel genannt. Aber hier erstmal komplett ironiefrei 6 von 8 Namen droppen. Fantastisch.
Ich war noch nicht fertig, ja. Also ich habe 6 Namen auf dem Zettel, die mich potenziell nicht überraschen würden, wenn sie sich hier durchsetzen würden. Kleiner Spoiler, James Harrell und Stephen Burton gehören nicht dazu. Also von Luke Littler über Rob Cross, Richie Atthaus, Luke Woodhouse, Danny Noppert und James Wade ist hier alles möglich. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich genau diese 6 Namen sagen. Nein, kleiner Scherz, ich würde sagen Rob Cross.
Okay, dann halte ich dagegen und sage Littler gewinnt in Runde 1 gegen Cross und zieht dann auch hier in diesem Achtel weiter.
Dann können wir damit auch zum dritten Achtel gehen und dieses Achtel wird angeführt von der Nummer 4 von Ryan Searle. Der kriegt es auch schon gleich mit einem relativ tückischen Auftaktspiel zu tun, spielt gegen Jeffrey de Graaf. Außerdem noch in diesem Achtel und jetzt wird es nämlich gleich wieder richtig stark, Gervin Price, der spielt gegen Thibaut Tricol, Wessel Nyman, der spielt gegen Kim Heilbrechts und Gian van Veen, der spielt gegen Scott Williams. Wie viele Namen hast du in diesem Achtel auf dem Zettel? Sind es 5, 6 oder 7?
Es sind 4. Also ich muss realistisch bleiben. Es sind 4 Namen. Natürlich, Gervin Price habe ich immer auf dem Zettel, ne, dass da jetzt irgendwie vielleicht noch zum richtigen Zeitpunkt kurz vor der WM irgendwie ein richtig gutes Turnier dasteht. Das muss man ihm zutrauen. Und gegen Thibaut Tricol, glaube ich, hat er auch eine passable Auftakthürde. Gegen Ryan Searle allerdings kann es dann auch schon schwierig werden. Ich glaube aber, am Ende macht es einer der Niederländer und da bin ich jetzt bei Wessel Nijman. Wessel Nijman gegen Kim Heibrechts und Rian van Veen gegen Scott Williams sind auch durchaus knackige Auftaktpartien. Wenn beide durchkommen, haben wir ein direktes Duell. Wir haben ein Duell dieser 100-plus-Average-Maschinen, was es ja auch schon in der Gruppenphase vom Grand Slam zuletzt gab. Und diesmal, glaube ich, wird sich Nijman für die zuletzt sehr starken Leistungen endlich belohnen und wird auch Spiele gewinnen. Und zwar nicht nur eins, ich glaube, Wessel Nijman kommt ins Achtelfinale. Kommt im Achtelfinale durch ins Viertelfinale, so ist es richtig.
Ich bin auch bei einem der beiden Niederländer, muss ich sagen. Also ich glaube irgendwie nicht, dass es Searle oder Price sind, die sich hier durchsetzen. Price, der ja zuletzt auch auf Instagram mal wieder mit einem Trainings-Livestream da war, dann sich aber auch von irgendwelcher, weiß ich nicht, Pediküre gezeigt hat oder was er da auch immer gemacht hat, wieder Gervin Price-artige Social-Media-Aktivitäten. Ich gehe an dieser Stelle mit Rian van Veen. Wessel Nijman hat unfassbar gut gezockt, aber Rian hat mich doch noch ein bisschen mehr hinten raus überzeugt, wenn es dann auch darum ging, die Matches zuzumachen. Also ich sage Rian van Veen, du sagst also Wessel Nijman.
Ich denke mal, wir sind uns aber einig, dass dieses Achtel deutlich spektakulärer besetzt ist als das folgende. Lass uns weitermachen mit Dave Chisnall gegen Joe Cullen. Also das wäre im Fußballkontext, wäre das aktuell das Duell zwischen dem Vorletzten und Letzten in der Tabelle. Beide haben gerade ihren Trainer rausgeworfen und müssen neue Akzente setzen und es ist so ein kleines Abstiegsendspiel. So wirkt es. Gerade wenn man die beiden großen Namen betrachtet, aber beide völlig außer Form und das seit Wochen. Dann haben wir Andrew Gilding gegen Kevin Dutz, wir haben Ross Smith gegen Dimitri Vandenberg und Wesley Plaisir gegen Mensu Suljovic. Gerade die letzte Partie finde ich interessant. Ich glaube, da muss man Plaisir auch auf dem Zettel haben. Zwar keine Tourkarte, noch keine Tourkarte in diesem Jahr, aber hat eine überragende Saison gespielt. Und ja, Ross Smith gegen Dimitri Vandenberg wäre auch so ein potenzielles Duell von zwei Spielern, die eigentlich gar nicht so stark in Form sind, aber wo sich dann vielleicht auch einer hier so ein bisschen durchmausern könnte. Ich bin geneigt zu sagen, Dimitri Vandenberg zieht ins Viertelfinale ein.
Ich finde es irgendwie relativ schwer zu tippen. Also ich fange jetzt hier nicht wieder mit sechs Namen an, aber Ross Smith, Dimitri Vandenberg, die muss man natürlich beide auf dem Zettel haben, auch wenn sie jetzt nicht so super überzeugt haben in der letzten Zeit. Irgendwas sagt einem auch irgendwie, Wesley Plaisir kann hier die Überraschung werden in diesem Achtel, ist halt nur die Frage, wie weit geht's dann für ihn. Andrew Gilding, jemand, der einfach konstant sein Ding wegspielt und wenn niemand hier irgendwas Spektakuläres macht, auch derjenige sein kann, der sich hier durchsetzt. Ich meine, der Mann hat auch ja an Minet nicht unbedingt die allerschlechtesten Erinnerungen, so muss man sagen. Dave Chisnall, ich habe nicht unbedingt die besten Erfahrungen mit Tipps auf Dave Chisnall in der letzten Zeit gemacht. Da bin ich auch mal ordentlich auf die Schnauze geflogen. Ich sage jetzt aber trotzdem, Dave Chisnall kommt hier durch in diesem Achtel.
Und ich habe versprochen, dich zu schützen vor weiteren Dave Chisnall
Appreciation. Naja, ich habe ja noch nicht gesagt, dass er das Turnier gewinnt. Ne? Das mache ich gleich.
Ja, okay. Aber selbst das Viertelfinale sehe ich in der aktuellen Form nicht kommen. Aber die PC Finals können auch mal seltsame Blüten schlagen und es ist natürlich auch aus Sicht von beiden Spielern in diesem Auftaktspiel, Chizzy und Cullen, ist es eigentlich eine Hürde, die man sich fast wünscht, ne? Weil beide sind angreifbar und einer wird auf jeden Fall durchkommen und dann ist er jetzt nominell gegen einen Gilding oder Dutz auch nicht Außenseiter, aber wenn ich jetzt hier mich auf einen festlegen würde, würde ich sogar sagen, dass der Sieger der Partie, Chizzy Cullen, gegen Gilding oder vielleicht auch gegen Dutz verlieren würde. Also ich traue den beiden gerade nicht viel zu und deswegen sage ich in diesem Achtel, ich bleibe dabei, Dimitri Vandenberg. Wieder ein typisches Dimitri Vandenberg Major Turnier, wo er heimlich still und leise dann auch sich bietende Chancen nutzt, anders als zuletzt beim Grand Slam gegen Vatimena.
Nutzt Steve bietende Chancen. Was sagst du zum fünften Achtel? Angeführt von der Nummer 2 der Setzliste Stephen Bunting, der spielt gegen Mario van den Buchrade. Dann haben wir Martin Lukman, der spielt gegen Connor Scott. Auch keine einfach zu tippende Auftaktpartie. Daryl Gurney, der spielt gegen Peter Wright. Michael Smith, der spielt gegen Dom Taylor. Stark besetzt, super schwer zu tippen. Also die ersten beiden Namen, wenn ich ganz ehrlich bin, die mir hier in diesem Achtel ins Auge fallen, sind Stephen Bunting und Connor Scott.
Ich habe gewusst, dass du das sagst. Gerade Connor Scott wurde natürlich zuletzt auch stark gesehen in seinem ersten Spiel beim Grand Slam. Danach hat er ein bisschen abgebaut, fairerweise. Aber dieser Modus könnte ihm wieder gelegen kommen. Es ist die kurze Distanz in den ersten zwei Runden. Und dementsprechend, Connor Scott habe ich auch auf dem Zettel. Aber ist natürlich auch eine Wahnsinns-Auftakthürde jetzt gegen den mit sehr viel Selbstvertrauen spielenden Martin Lukman nach dem Grand Slam-Finale. Wird schon schwierig genug und dann glaube ich, ist es auch eher Bunting, der hier irgendwie die ersten zwei Spiele schon mal gewinnt und dann im dritten Spiel vielleicht auch gar nicht so viele Probleme bekommt. Selbst wenn es gegen den Michael Smith gehen würde, würde ich aktuell sagen, Bunting macht das. Also ich bleibe bei der Nummer 2 der Players Championship Order of Merit. Ich sage, Stephen Bunting macht es. Erstaunlich generell, wenn man sich diese vier Spiele anguckt, ist natürlich, Gurney gegen Wright ist ein Megamatch. Das war ein Spiel zwischen zwei Top-4-Spielern vor wenigen Jahren. Und jetzt ist es das Spiel, wo du sagst, na, das ist vielleicht das nur drittbeste von der Qualität zu erwartende in diesem Achtel.
Ja, ich finde es generell krass. Man schaut auf dieses Achtel und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber wir sprechen da dann darüber, dass der Sieger irgendwie aus der oberen Hälfte kommt und in der unteren Hälfte befinden sich Daryl Gurney, Peter Wright und Michael Smith. Ich würde sogar noch so weit gehen, dass ich sagen würde, dass der Sieger, der am Ende sich in diesem Achtel durchsetzt, dass es wahrscheinlicher ist, dass er aus irgendeiner der anderen drei Partien kommt, als aus der Partie Daryl Gurney gegen Peter Wright. Und das ist wirklich Wahnsinn. Ich meine, beide haben mehrfach Premier League gespielt und da schauen wir jetzt einfach drauf und sagen, nee.
Ich finde auch die Partie mit Beteiligung vom Bullyboy interessant. Dom Taylor, ein Spieler, der jetzt noch nicht so häufig auf der Mattscheibe zu sehen war, der jetzt zum ersten Mal sich aber auch sehr souverän für die Weltmeisterschaft hat qualifizieren können. Der kommt aus einem guten Jahr. PC Finals müsste auch sein Debüt sein und kurzes Format, sollte auch Michael Smith aufpassen, ne? Wenn er jetzt so spielt wie zuletzt gegen Mike de Decker beim 0-5 im entscheidenden Vorrundenspiel der Grand Slam-Gruppenphase, ja, dann kann da auch schnell der Ofen aus sein. Bin ich gespannt. Hat einiges an Potenzial.
Ich habe im vorherigen Achtel was Verrücktes gemacht und auf Dave Chisnell getippt. Deswegen halte ich mich hier jetzt ein bisschen zurück bei Connor Scott und ich sage Stephen Bunting. Aber Connor Scott definitiv für mich das größte Dark Horse hier in diesem Achtel.
Dann lass uns weitermachen mit Achtel Nummer 6. Das wird angeführt von der 7 der Setzliste von Rocky, von Josh Rock. Der wird spielen in einem wahrscheinlich sehr schnellen, kurzweiligen Match gegen Ricky Evans. Dann haben wir Alan Suter gegen Jermaine Vatimena, Johnny Clayton gegen Florian Hempel, den ersten von drei Deutschen hier im Feld. Dirk van Dijvenbode gegen Kellen Ritz komplettiert dieses Achtel und auch da bin ich gespannt. Traust du dich hier wieder etwas Überraschendes zu sagen oder gehst du mit Josh Rock oder Clayton, das wären ja jetzt schon so mit Abstand die größten Namen und vielleicht, wenn wir die Form uns angucken, dann müsste es ja vielleicht Rock sein.
Ich wäre geneigt, mit Johnny Clayton zu gehen. Ich glaube, er wird es sein, der sich hier durchsetzt. Also Josh Rock gegen Ricky Evans, kurzes Format, schon nicht die allereinfachste Auftaktpartie. Dann gegen den Sieger aus Alan Suter und Jermaine Vatimena. Gerade Jermaine Vatimena, der sich aktuell in der Form seines Lebens, so betitelt er es ja auch selber, befindet. Ja, also ich sehe Josh Rock hier schon nicht mit dem allereinfachsten Turnierbaum und ich wäre geneigt zu sagen, dass es Johnny Clayton sein wird. Aber auch Johnny Clayton, müssen wir sagen, kann in der ersten Runde gegen einen Florian Hempel rausgehen. Das ist definitiv im Rahmen des Möglichen.
Ja, die ersten zwei Runden PC Finals, die begünstigen natürlich in der Theorie eher die Außenseiter und Florian Hempel ist auch ein Spieler, das wissen wir spätestens von seinen WM-Auftritten, zuletzt auch gegen Dimitri Vandenberg, der auch mal 15 Minuten erwischen kann, die so richtig stark sind, der dann da auch 100 plus am Ende stehen kann. Das würde ich ihm zutrauen und dann wird es auch für Clayton schwierig. Ich gehe aber weder mit Johnny Clayton noch mit Florian Hempel und auch nicht mit Josh Rock. Ich mache es mir hier ein bisschen verrückter und ich sage Dirk van Dijvenbode. Ich habe da zuletzt positive Anzeichen gesehen und traue ihm zu, hier dann doch ein Draw zu nutzen, was jetzt nicht unmöglich erscheint. Da sind jetzt nicht die ganz großen Namen drin und ja, van Dijvenbode in einem Viertelfinale, das würde natürlich frisches Selbstvertrauen geben für einen Spieler, der jetzt auch ja, über die letzten Jahre nicht so viel gewonnen hat, über die letzten anderthalb Jahre.
Kommen wir zum siebten Achtel, ein weiteres Achtel mit deutscher Beteiligung, angeführt von der Nummer 3, Damon Hatter. Der wird spielen gegen Mervyn King. Wir haben in diesem Achtel Christoph Ratajski, wir haben Madas Rasma, Raymond van Barneveld, der spielt gegen Chris Landman, Luke Humphreys, der spielt gegen Gabriel Clemens. Glaubst du, dass es Gabriel Clemens sein wird, der sich hier durchsetzt?
Nee, sehe ich nicht. Also Gabriel Clemens hat so ein bisschen die Eigenart, dass er dann eher bei den ganz großen, wichtigen Spielen zuletzt ja vielleicht auch häufig gut spielt im TV, aber dann auch verliert. Das war zum Beispiel die Geschichte ja bei den European Tour Events in diesem Jahr und Luke Humphreys, er hat ihn einmal geschlagen oder vertausche ich das jetzt?
Naja, aber bei Gabriel Clemens muss man sagen, wenn du die European Tour ansprichst und die großen wichtigen Spiele, da gab es dann auch mal dieses eine Spiel gegen Michael van Gerwen, wo Gaga fast 110 spielt, sich da durchsetzt und dann aber in der nächsten Runde wieder rausfliegt. Also es ist schon, ich verstehe die Problematik, die du beschreibst, aber ich fand, es ist in diesem Jahr schon einen Ticken besser geworden, als es mal war.
Ja, die Bilanz ist natürlich auch besser geworden. Er hatte es ja häufig schwer, überhaupt in den finalen Tag zu kommen. Dieses Jahr hat er ein bisschen besser absolviert auf European Tour-Ebene. Aber irgendwie, ich glaube, es braucht dann immer noch so ein bisschen das Mühe, den Schalter, den man umlegen muss bei diesen wichtigen Turnieren. Und ich sehe es irgendwie nicht. Also es ist natürlich sehr undankbar. Als 46 musst du erwarten, dass du gegen einen nominell stärkeren Spieler natürlich ran musst, aber 46 gegen 19 und zum Dank kriegst du den Weltranglisten-Ersten, den klaren Weltranglisten-Ersten, den aktuellen Weltmeister. Ja, ist ein bisschen unlucky gelaufen. Ich sehe Humphreys hier gegen Clemens durchkommen. Ich sehe Humphreys auch gegen Van Barneveld oder Landmann. Ich würde mich trauen zu sagen, dass es Landmann wird, durchkommen. Und ja, dann Humphreys gegen Hatter in einem Achtelfinale hätte was. Aber ja, ich bin hier langweilig und gehe mit der 19 der Setzliste mit Humphreys.
Da bin ich genauso langweilig. Ich gehe auch mit Luke Humphreys hier an dieser Stelle. Glaube, dass er sich durchsetzen wird. Auch wenn das gegen Damon Hatter natürlich wieder ein richtiger Kracher werden kann.
Aber irgendwie, wenn du jetzt hier drauf schaust, 19 der Setzliste und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass es ihn irgendwie schwer getroffen hat, was das Draw betrifft, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also das hätte auch schlechter kommen können, also wenn man sich da andere Draws anschaut, aber ja, also es ist kein einfaches Draw, eine kurze Distanz, wir dürfen jetzt Gabriel Clemens auch nicht unterschätzen, aber es ist auch nicht das schwerste Draw für Humphreys.
Aber du hast es eben angesprochen, wenn Clemens hier die Überraschung schaffen sollte, wie gegen Van Gerwen in diesem Jahr, dann gibt es natürlich die Nagelprobe gegen Landmann oder gegen Van Barneveld. Da darf er dann natürlich nicht einbrechen. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt für ihn und würde natürlich auch einen guten Drive mitgeben auf die Road to Ali Pelli dann jetzt. Noch ein Satz vielleicht zu Mervyn King, 62 hier in der Rangliste, ist ja ein Spieler, der es nicht zur WM geschafft hat, vielleicht noch über den PDPA Qualifier es schaffen würde. Aber ja, vielleicht auch das letzte Mal, dass wir ihn sehen. Es kann durchaus sein, wenn er die Tourkarte nicht halten sollte und es dann auch nicht mehr zurück schafft oder auch nicht mehr zurück will, vielleicht sollten wir uns merken für den Freitag, für den heutigen Tag.
Das könnte gut sein, dass das wirklich die letzte Partie von Mervyn King ist. Schauen wir mal. Aber vielleicht überrascht uns Mervyn King ja auch und setzt sich in diesem Achtel durch. Ich sehe es nicht kommen, aber naja, was hat der Dartsport in den letzten Wochen für Geschichten geschrieben? Was glaubst du, was das achte Achtel für Geschichten schreiben wird? Wir haben Gary Anderson, der spielt gegen Ryan Meikle, Brandon Dolan gegen Martin Schindler, Cameron Menzies gegen Jim Williams, keine einfache Partie, Ryan Joyce, der spielt gegen Karel Sedlacek. Ich wäre so mutig zu sagen, Martin Schindler.
Ja, das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ich glaube, aus deutscher Sicht hat es ihn am besten getroffen. Gerade auch mit dem Erstrunden-Draw. Brandon Dolan, den hat er zuletzt geschlagen in der ersten Runde beim World Grand Prix, müsste es gewesen sein. Das ist schon mal ein gutes Omen. Dann müsste er natürlich wahrscheinlich einen Gary Anderson, einen mit Selbstvertrauen vollgepumpten Gary Anderson aus dem Weg räumen. Bin ich gespannt. Ist für Martin jetzt auch natürlich ein enorm wichtiges Turnier, denn man muss schon ganz klar konstatieren, dieses fehlende Leck gegen Danny Noppert in der Gruppenphase beim Grand Slam, mit der Chance, die sich dann geboten hätte, auch in dem Turnierbaum. Ja, das dürfte ihn sehr gewurmt haben. Das war schon so der größte Downer in einem eigentlich sehr erfolgreichen Jahr mit zwei Turniersiegen auf der European Tour. Also ja, da steht einiges auf dem Spiel in dieser Generalprobe, dass er an Anderson vorbeikommt. kann ich mir vielleicht sogar vorstellen, weil ich prognostiziere hier einen kleinen Spannungsabfall bei Gary Anderson. Ich tippe, den wird es geben. Ich rechne nicht mit Gary bei diesem Turnier. Ich glaube, wir müssen eher bei der WM wieder mit Gary rechnen und nicht bei diesem Turnier. Und deswegen traue ich mich hier auf die 22 auf Ryan Joyce. Der hat auch gute Erfahrungen mit diesem Turnier. Generell ein Spieler, ja, dem ich viel zutraue, wenn er dann auch vielleicht ein bisschen an Board 2 in Anführungsstrichen versauern muss, ist das für ihn eher, glaube ich, eine Wohltat und plötzlich steht er im Viertelfinale.
Ja, Ryan Joyce auf jeden Fall ein wilder Call hier an dieser Stelle. Was mir jetzt gerade nochmal aufgefallen ist, ich finde es eigentlich krass, weil du gesagt hast, dass es Martin Schindler ein bisschen besser erwischt hat. Martin ist ja der Höchstgesetzte in der Rangliste von den deutschen Spielern, dass eigentlich hier jetzt wirklich kein deutscher Spieler sich in der oberen Hälfte der Setzliste befindet, also keiner unter den Top 32, um dann ein nominell einfacheres Los zu bekommen. Und das sogar, obwohl jetzt solche Spieler wie Rob Cross, wie Nathan Aspinall noch wirklich weit hinten in der Rangliste stehen. Also einfach kein Deutscher unter den Top 32, der dann ein einfacheres Los bekommt.
Und obwohl Gabriel Clemens seit Jahren jedes Turnier mitspielt und demzufolge auch in diesem Jahr die 30 voll gemacht hat und es hier nicht schafft, über 46 hinauszukommen. Es unterstreicht, das ist ein Beispiel, es unterstreicht die unfassbar schlechte Bilanz der Deutschen auf Players Championship-Ebene. Gerade wenn wir uns vergewissern, Martin Schindler ist ein zweifacher Champion auf der European Tour, der viel größeren, viel wertvolleren Tour. Und das kann nicht der Ansatz sein, für die Deutschen hier so schlecht abzuschneiden, wenn wir dann sehen, gleichzeitig 6 Deutsche erstmals bei der WM. Also es gibt ja viele positive Anzeichen in diesem Jahr, aber das ist definitiv keines davon. Und gerade über Ricardos Nichtleistungen auf dieser Turnierebene haben wir häufig gesprochen. Auch das steht in keinem Verhältnis zu 2 Halbfinal-Runs und einem Halbfinal-Run und einem Final-Run auf die European-Tour-Ebene. Auch Clemens haben wir eben angesprochen, war dort viel besser als hier. Deswegen, ja, unterstreicht so ein bisschen die wirklich grottenschlechte Bilanz der Deutschen in diesem Jahr bei den Behind-Closed-Door-Turnieren.
Dann lass uns jetzt prognostizieren, wie das Turnier in der ganz heißen Phase weitergehen würde. Mit meinen Tipps hätten wir jetzt folgende Viertelfinals. Malke van Gerwen gegen Rob Cross, Gian van Veen gegen Dave Chisnell, Stephen Bunting gegen Johnny Clayton und Luke Humphries gegen Martin Schindler. Das ist wirklich nicht einfach zu tippen. Also ich würde mich fast so weit aus dem Fenster lehnen, oder ist es überhaupt weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, Cross setzt sich gegen Van Gerwen durch, Van Veen, der setzt sich gegen Chisnell durch, dann hätten wir Bunting gegen Clayton, da gehe ich mit Stephen Bunting und Humphries gegen Schindler, da würde ich auf Luke Humphries tippen. Und somit hätten wir dann Rob Cross gegen Gian Van Veen und Stephen Bunting gegen Luke Humphries. Und dann lehne ich mich jetzt noch weiter aus dem Fenster und sage, Gian Van Veen darf am Sonntagabend 3 Spiele in Folge spielen, weil der spielt nämlich das Halbfinale, das Finale der Jugend-WM und das Finale gegen Luke Humphries bei den Players Championship Finals.
Ja, und dann bin ich sehr gespannt, ob die PDC vielleicht irgendwie die Pausen etwas verlängert. Also sonst gibt es ja eigentlich normalerweise keine Pause. Wir haben üblicherweise 20 bis 30 Minuten Pause zwischen Halbfinale und Finale. Bei diesem Turnier ist es eben anders. Jugend-WM-Finale wird gespielt zwischen Halbfinale und Finale. Und ich wäre dann gespannt in diesem Szenario, ob die PDC da Gian Van Veen ein bisschen entgegenkommt. Denn das wäre natürlich schon ja, die Definition von dem Fluch einer guten Tat.
Ja, und ich würde dann wahrscheinlich auch sagen, dass Luke Humphries sich durchsetzt, weil bei Gian wahrscheinlich irgendwann der Tank auch einfach leer sein wird. Und für Humphries, der jetzt, bei dem es zuletzt nicht so gut lief, wäre das dann natürlich wieder das optimale Selbstvertrauen, was er tankt im Vorfeld der WM. Also besser Weg könnte es für ihn natürlich nicht laufen. Wie sehen bei dir die Viertelfinals aus und wer ist es am Ende bei dir?
Viertelfinale 1, Michael van Gerwen gegen Luke Littler, dann Wessel Neimann gegen Dimitri Vandenberg. Untere Hälfte wäre Stephen Bunting gegen Dirk van Dijvenbode und Luke Humphries gegen Ryan Joyce. Also bei manchen Tipps frage ich mich auch, wie ich da hingekommen bin. Aber es trägt natürlich der neuen Darts-Welt Rechnung. Am Ende, glaube ich, wird es aber relativ langweilig in Anführungsstrichen diesmal laufen. Ich sage, Littler gewinnt gegen Michael van Gerwen. Das hat auch Potenzial, vielleicht ein 10-8-10-9 zu werden mit beiden 105 plus oder so. Dann Neiman gegen Dimitri Vandenberg, würde man erst denken, ja, Neiman ist doch der viel größere Powerscorer aktuell, deutlich mehr Selbstvertrauen, aber ich sage ja, Dimitri Vandenberg wird so ein typisches Dimi-Major spielen, wird ins Halbfinale kommen gegen Littler und unten wäre es dann, ja, Bunting gegen Humphreys schon und dann hätten wir hier ein potenzielles Finale Littler gegen Humphreys und dann hätten wir ein Finale, was es vermutlich, das muss man sich vor Augen führen, diesmal bei der WM gar nicht wird geben können. Denn wenn Littler die 4 oder 5 sein wird nach den PC Finals, und das ist sehr wahrscheinlich eine dieser beiden Positionen, dann wird er in derselben Turnierhälfte sein im Ali Pelli wie Luke Humphreys. Und dementsprechend sage ich, solange wir es noch haben können, ein Finale der beiden, wird es das jetzt hier bei der Generalprobe geben und bei der WM dann vielleicht im Halbfinale.
Naja, dann schauen wir mal, was kommen wird. Auf wen würdest du dein Geld setzen?
Littler, weil dann gewinne ich zwar nicht so viel, aber ich bin ja eh Gegner von Sportwetten. Aber ja, also ich bin diesmal ein bisschen langweiliger unterwegs. Littler, so viel Selbstvertrauen, 7x 100 plus gespielt und auch noch ordentlich Kraft sicherlich in den Armen nach den 16-2 und 16-3 Reisen im Viertelfinale und Finale. Der macht's vielleicht nochmal.
Und am Ende ist es einfach die allergrößte Überraschung bei diesem Turnier, die sich hier durchsetzen wird. Und ich spreche nicht von Karel Sedlacek, sondern von Dave Chisnall, der sich hier seinen ersten Major-Titel sichern wird. Und ich war einfach
aber
nur zugebrochen.
Ich würde, glaube ich, ich habe mehr Vertrauen in einen Turniersieger James Harrell als Dave Chisnall. Soweit ist es schon gekommen.
Das ist Wahnsinn. Wie viel Vertrauen hast du denn in den Turniersieger Gian van Veen? Und ich spreche nicht über die Players Championship Finals, sondern über das Jugend-WM-Finale.
Da sind die Fronten, glaube ich, klar gesetzt. Gian van Veen wird spielen gegen seinen Landsmann Jurjen van der Velde. Für van Veen ist es ja so ein bisschen Business as usual mittlerweile schon, diese großen Matches zu spielen. Und du hast es eben gesagt, es wäre keine Überraschung, wenn er bei dem großen Turnier an diesem Wochenende auch dann noch in der finalen Session dabei wäre. Van Veen gegen van der Velde, ja, ist natürlich ein kurzes Rennen bis 6, aber das wird er schon machen. Ist ja auch schon das zweite Jugend-WM-Finale in Folge. Letztes Jahr hat er gegen Littler verloren. Jetzt gegen Van der Velde wird er gewinnen und dann natürlich zur Freude von allen Tourcard-Holder, die noch in den PDPA-Qualifier müssen, denn das würde bedeuten, Van der Velde bekäme keinen WM-Startplatz und dieser ginge dann auch in den PDPA-Qualifier und dort wären dann 4 Tickets zu vergeben. Bist du anderer Meinung, was dieses Line-Up, dieses Matchup betrifft?
Nein, bin ich nicht. Also ich gehe da auch mit Gian van Veen, ist für mich ja relativ klar eigentlich so in dieser Partie. Also wenn du mich fragen würdest nach Prozentzahlen, würde ich aus dem Bauch heraus sagen, das ist eine 70-30 Partie, also 70% zugunsten von Gian van Veen. Natürlich, es gibt die Außenseiterchance für Jurjen van der Velde, aber im Normalfall sollte sich ja Gian van Veen durchsetzen und ja, wenn ich mich festlegen müsste, dann wird's ein 6-2 oder ein 6-3.
Lass uns dann jetzt weitersprechen, wo wir jetzt schon beim Thema WM-Qualifikanten sind, über den letzten regionalen Qualifier, den es noch geben wird. Und zwar der East Europe Qualifier wird am Sonntag ausgetragen im mir nicht bekannten Amsterdam-Club in Nové Zamky, irgendwo in der Slowakei. Liegt so ungefähr auf halber Strecke, habe ich nochmal gerade bei Maps recherchiert, zwischen Bratislava und Budapest. 4,2 Sterne Google-Bewertung bei knapp 300-400 Rezensionen und ich zitiere, für gute Cocktails bekannt. Ich bin gespannt, ob es nach diesem Tag auch für gute Darts bekannt sein wird. Es gibt so den ein oder anderen Namen, den ich hier auf dem Zettel habe für die ein oder andere gute Partie. Es wird natürlich jetzt analog zum West Europe Qualifier am vergangenen Wochenende in Kalka wieder ein Hauen und Stechen geben zwischen arrivierten Spielern und auch dem ein oder anderen Namen, der die WM-Bühne noch nie gesehen hat.
Naja, ich glaube, Nové Zamky ist vielleicht so das slowakische Eisenstadt, um da den Vergleich zu ziehen. Ja, an Favoriten, was glaubst du, wer wird sich am Ende durchsetzen? Wen hast du hier auf dem Zettel? Boris Kretschmer, Romeo Grabavac, Adam Gavlas, Radek Zaganski, Sebastian Biawecki, Benjamin Pratnemer?
Also wenn es irgendwie möglich ist, dass beide in unterschiedlichen Hälften landen, wird ja wieder frei gelost, dann würde ich sagen, das wahrscheinlichste Finale könnte vielleicht so ein East Europe Next Gen-artiges Finale sein. Biawecki gegen Grabavac. Grabavac zockt stark in diesem Jahr. Bei Kretschmer habe ich irgendwie nicht so ein gutes Gefühl. Der gibt mir nicht mehr so den Vibe, dass da noch viel kommt auf PDC-Level. Und Gavlas schon mal gar nicht, auch sehr enttäuschende Entwicklung, hatte überragende Turniere. UK Open Halbfinale ist noch nicht so lange her, hatte immer mal wieder gute Anzeichen, aber die Leistungskurve geht eher nach unten. Radek Zaganski, der in Irland lebende Busfahrer, auch eine Überraschung wert, aber am Ende würde ich, glaube ich, sagen, wenn ich einen Namen nennen müsste, dann ist es Bierwacki.
Ja, Romeo Grabavac, aber definitiv auch mit viel Selbstvertrauen, hat, glaube ich, vor 2 Wochen die Woche der Moto Super Series gewonnen gehabt, also wird damit ordentlich Selbstvertrauen anreisen. Wenn ich mich festlegen müsste, dann würde ich sagen Radek Zaganski.
Okay, also ich bin gespannt, ob wir zumindest jetzt bei unseren Favoriten den tatsächlichen Sieger auch drin haben. Das war ja zuletzt bei Stefan Belmont, den hatten wir irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. West Europe Qualifier, dass da die Schweizer natürlich auch dabei sind mittlerweile, hatten wir gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Jimmy, hast du die letzte Folge nicht gehört?
Doch klar, ich habe doch hier mit Jan Lukas Mierbach hat Sprachnachricht geschickt, etc. Natürlich habe ich reingehört, aber hatten wir
da
Belmont
auf
dem Zettel im Vorfeld?
Da habe ich doch noch gesagt, dass ich mich mit Till Stein gemeinsam in Luxemburg unterhalten habe. Und da habe ich gesagt, Belmont bei mir ganz oben auf meiner Liste, direkt hinter Ulf und Tanja.
Absolut, gerechtfertigt und... Ich ziehe aber die Referenz zu unserer Podcast-Folge vor diesem Qualifier. Und da hatten wir es irgendwie nicht so auf dem Schirm, Belmont. Oder täusche ich mich da? Ne? Irgendwie hatte ich diese Verbindung gar nicht so richtig gezogen. Belmont, dass er da natürlich dann aufkreuzen würde und es dann gezogen hat. Mein Tipp war ja von Ski, der hat es dann im Finale nicht durchbringen können. Aber ja, ich bin gespannt, wie gut oder wie falsch wir diesmal liegen.
Bevor du uns dann jetzt den Fahrplan für die kommende Woche liefern wirst, werfe ich an dieser Stelle aber vielleicht noch einen Namen in den Raum, wo ich sage, der könnte es vielleicht potenziell werden. Und zwar Christoph Kitschuk.
Natürlich auch mit viel Erfahrung, hat jetzt aber auch in diesem Jahr nicht so viel Aufsehen gesorgt bei den ET-Qualifiers, aber ja. Christoph Kitschuk könnte es sein. Vielleicht sogar auch ein Ungar. Ungarn hatten wir jetzt gar nicht, ne? Aber ja, vielleicht ist da auch jemand dabei. Aber ich glaube nicht, dass es für so einen krassen Lauf reicht, weil man muss hier im Turnierverlauf spätestens so Viertel-Halbfinale dann schon echt auch deutlich bekanntere Namen und stärkere Spieler aus dem Weg räumen. Ich glaube, irgendwann ist dann Schluss. Deswegen, es wird dann schon eher einer der bekannten Namen.
Nächste Woche wird man es hier hören können bei Checkout, wer es dann geworden ist.
Ganz genau, und ihr werdet jetzt noch hören können, es ist dann jetzt auch schon die dritte Liechtenstein-Menschen in der Geschichte des Podcasts, und alle Menschen beziehen sich auf diese Folge vermutlich, denn ich habe festgestellt, dass nicht nur Spieler aus Osteuropa hier mitmachen dürfen in der Slowakei beim East Europe Qualifier, sondern auch Spieler aus Liechtenstein, und ich stelle einfach mal die Frage in den Raum, warum? Die Schweizer und Österreicher sind im West Europe Qualifier und Liechtenstein ist einfach dann hier, obwohl es genau dazwischen liegt. Es wird, Spoiler, natürlich kein Liechtensteiner es versuchen, dort zur WM zu schaffen. Mir ist auch kein liechtensteinischer Dartspieler gerade bekannt, aber ich glaube, es handelt sich da um einen Copy-and-Paste-Fehler irgendwie. Also das kann ja nicht deren Ernst sein, dass jetzt in der Theorie Liechtensteiner im selben Qualifier spielen wie Tadschiken.
Keine Ahnung. Frag mich bitte was anderes. Ich habe die Regelung nicht gemacht und ich habe auch nicht die Mitteilungen auf der Website der PDC geschrieben.
Haben wir das auch festgestellt, aber wir wollten es jetzt hier nochmal natürlich loswerden. Das ist ja auch der Content, für den wir dann stehen, mal so ein bisschen nerdiger reingehen und dafür ist natürlich der East Europe Qualifier prädestiniert. Prädestiniert ist natürlich auch ein Abo bei Checkout, dem Sport1 Darts Podcast, damit ihr nicht mehr überrascht seid, wenn ihr wieder so viele neue Folgen erschienen sind, dann bekommt ihr es natürlich als erstes mit. Und wenn ihr bei Patreon unterwegs seid, dann sowieso noch früher. Und nächste Woche wird es ja dann auch wieder einiges geben. Wie ihr es gewohnt seid, wird es wieder zwei Folgen in der Woche geben und da dann mit ganz besonderem Material, um es mal so auszudrücken.
Genau, am Mittwoch gibt es eine Folge, die wird sich beziehen auf die Players Championship Finals, all das, was wir jetzt gerade in der Vorschau behandelt haben. Da werfen wir dann einen Blick im Rückblick drauf, werden die Spiele durchgehen und analysieren. Wir besprechen den PDPA Qualifier, das Finale der Jugend-WM und wir werfen einen ersten kleinen Blick auf die Auslosung der Weltmeisterschaft, die ja am Montagabend stattfindet und übrigens auch bei Sky Sports oder auf YouTube übertragen wird. Wer da Bock hat, reinzuschauen und ein bisschen zu nerden, aber da muss man wirklich ganz fix dabei sein, weil das meiste ist dann in 10 bis 15 Minuten auch schon wirklich durch. Und dann am Freitag gibt es den großen Auslosungs-Deep-Dive. Das heißt, wir werden das Draw von der WM einmal komplett durchgehen und gemeinsam durchtippen. Das machen wir, kleine Werbung in eigener Sache, auch wieder mit dem Tool von MyDartCoach, welches wir entwickelt haben. Das gibt's kostenfrei bei uns auf der Website. Da kann jeder einfach mal reingehen und die WM im Vorfeld predikten bzw. simulieren, findet ihr bei uns auf der Website oder dann bei der Folge auch unten in der Beschreibung. Ist absolut kostenfrei. Wird so ab einer Viertelstunde nach Beendigung des Draws zur Verfügung stehen und da kann man dann Spiel für Spiel, also quasi immer den Sieger durchtippen, teilt sich den Plan damit so ein bisschen auf, kann am Ende den ganzen Plan als PDF exportieren und herunterladen, kann dann also einfach mal richtig schon mal schön im Vorfeld da rein nerden, die ganze WM predikten und simulieren, also gerne mal auf mydartcoach.com vorbeischauen.
Ganz genau. Also nächste Woche lohnt sich das ganz besonders, nachdem die Auslosung durch ist. Und dann weiß ich auch, was ich die 3 Wochen bis zur WM ungefähr 577 Mal machen werde. Und zwar immer wieder vom ersten Spiel an die WM durchtippen und immer mit einem anderen Endergebnis. Freue ich mich sehr drauf. Freue mich sehr auf die Auslosung. Jetzt aber erstmal PC Finals im Fokus und nächste Woche alles bei uns im Podcast, wie ihr gerade gehört habt. Danke dir, Micha, wie immer. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Und ja, bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Ciao.
Danke dir, Kevin. Tschüss.